Guten Abend, Peter Eigen. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um hier ein Gespräch zu führen über etwas, das gestern Abend dann doch auch noch eine erstaunliche Aktualität bekommen hat, nämlich die Frage nach der Korruption. Vielleicht nur ganz kurz zur Vorstellung meines Gesprächspartners. Peter Eigen ist Jurist. Er stammt aus Augsburg, er hat Rechtswissenschaften in Erlangen und Frankfurt studiert und war dann 25 Jahre lang in den Diensten der Weltbank. Zunächst als Anwalt in der Rechtsabteilung in Washington, danach als juristischer Berater der Regierung von Botswana und dann als Weltbankmanager in Westafrika, Lateinamerika und dann als Direktor der Regionalmission für Ostafrika. In diesem Vierteljahrhundert hat Peter Eigen die weltweite Verbreitung und die weltweiten Formen der Korruption vielfach beobachtet und ihre Mechanismen analysiert und hat dann 1993 die Weltbank verlassen und eine Organisation gegründet, die Sie wahrscheinlich alle kennen, nämlich Transparency International, eine inzwischen weltweit operierende Organisation zum Kampf gegen die Korruption. Er gehört inzwischen auch zu den Initiatoren einer internationalen Initiative von Staaten, NGOs und Unternehmern, die das Ziel verfolgen, Transparenz bei Aufträgen und Zahlungsflüssen zwischen Unternehmern und Staaten herzustellen und auf diesem Weg Korruption zu verhindern. Daneben unterrichtet er auch an zahlreichen Universitäten, internationales Wirtschaftsrecht, Politikwissenschaft, gehört zum Beirat der Humboldt-Wiertringer School of Governance in Berlin und ist seit 2004 auch Honorarprofessor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. 2007 war Peter Eigen Mitbegründer des Berlin Civil Society Center und zu seinen wichtigen Büchern zu diesem Thema gehört ein Buch mit dem Titel Das Netz der Korruption, das 2003 im Campus Verlag erschienen ist. Gestern wurde, ich habe schon darauf hingewiesen, die Nachrichten in ARD und ZDF haben das sofort gemeldet, der neueste Corruption Perceptions Index von Transparency International veröffentlicht. Sie haben ihn auch mitgebracht und ich denke, es ist in der Tat eine ganz spannende Frage, was misst dieser Index, was stellt er dar? Können Sie uns erzählen, was dieser Korruptionsindex oder Korruptionswahrnehmungsindex vorstellt und zeigt, wie die aktuellen Ergebnisse im Moment aussehen und laufen?
Ja, also vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, hier in diesem wunderbaren Gebäude mit Ihnen zu den Menschen sprechen zu dürfen. Leider kann ich Sie alle nicht sehen und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob Sie sich freuen, darüber was über Korruption zu hören oder nicht. Es gibt ja viele Leute, die lieber nicht darüber reden. Dieser Corruption Perception Index, muss ich sagen, der ist eigentlich so eine Art Zufallsprodukt. Ich habe vor vielen Jahren, also 1994, als wir noch eine ganz kleine Gruppe waren, praktisch noch an meinem Küchentisch gearbeitet haben, hier in Berlin, einen jungen Mitarbeiter gehabt, einen Praktikanten, Graf Johann Lambsdorff, der als Ökonom darauf bestand, dass man Korruption messen muss, dass man Korruption quantitativ darstellen muss, damit Ökonomen damit umgehen können. Ich habe darauf immer gesagt, ich brauche das nicht zu messen. Wenn ich Korruption sehe, dann weiß ich, ob es schlimm ist oder nicht so schlimm ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich nicht besonders für seine Arbeit interessiert. Aber er hat weitergemacht und hat eine Überlegung angestellt, wie man durch Umfragen erfahren kann, wie korrupt bestimmte Länder eingeschätzt werden. Von Geschäftsleuten, von Wissenschaftlern, von der Zivilgesellschaft, von den Medien. Und man hat daraus so eine Art zahlenmäßigen Index hergestellt, auf dem irgendwann plötzlich 54 Staaten erschienen sind, praktisch auf der Rückseite von einem Briefumschlag und hat dies mir vorgeführt. Ich habe gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber ich brauche das nicht. Dagegen ein Spiegelredakteur, der mit ihm gesprochen hat, der hat es gleich, obwohl er versprochen hat, es nicht zu veröffentlichen, hat es gleich am nächsten Dienstag veröffentlicht. Und dann mussten wir uns überlegen, ob wir sagen, das ist unsere Arbeit, das ist in der Tat ein wichtiger Versuch, die Korruption in den Griff zu bekommen, oder ob wir uns distanzieren würden und sagen würden, dieser junge Doktorand, der hat keine Ahnung und wir haben da nichts mit zu tun. Offensichtlich haben wir uns für die erste Variante entschieden und seitdem ist dieser Corruption Perception Index eines unserer wichtigsten Instrumente, vor allen Dingen in der Veränderung des Bewusstseins in der Welt. Denn jedes Jahr, wenn der erscheint, das ist jetzt fast schon seit 15 Jahren, da achten wirklich sehr viele Politiker, sehr viele Geschäftsleute, Wissenschaftler sehr darauf, wie sich denn die Länder verhalten haben, ob sie sich gebessert haben, ob die ihre Wahlversprechen zum Beispiel umgesetzt haben, gegen die Korruption zu kämpfen. Und das ist eines unserer interessantesten Instrumente geworden. Allerdings muss ich sagen, es ist eigentlich nicht ein Instrument der analytischen Beobachtung und der Arbeit von Wissenschaftlern, die sich die verschiedenen Länder anschauen und sie vergleichen, sondern es ist eigentlich nur der zahlenmäßige Durchschnitt von den Ergebnissen von in manchen Jahren 14, manchmal 16, manchmal 10 verschiedenen Umfrageorganisationen, die uns den Gefallen getan haben, auf ihre Umfragen ein paar Fragen mitzustellen, die sie dann für uns beantwortet wollen, bekommen haben, von Tausenden von Befragten. Und das war das Ergebnis praktisch unseres Index bis zum letzten Jahr, wo wir praktisch sagen mussten, das ist das ganz klare Ergebnis von Umfragen, die wir auch selbst gar nicht beeinflussen können. Da wurde gefragt, auf der Skala von 1 bis 10, wie beurteilen Sie ein Land, das unehrlichste Land mit 1 und die ehrlichsten Länder mit 10. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit ein Muster ergeben, in dem vor allem die skandinavischen Länder zum Beispiel sehr gut abgeschnitten haben. Deutschland war immer so im obersten Viertel dieser befragten Länder, allerdings nicht besonders gut im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Also Deutschland war so 14, 15, 16, während etwa Schweden oder Finnland und Norwegen Nummer 1, 2 und 3 waren. Aber dann folgten die südeuropäischen Länder, Italien, Griechenland, Spanien und dann ging es in die Entwicklungsländer, wo dann insbesondere Afrika, mit Nigeria, aber auch in Asien, Bangladesch und so weiter, diese Länder ganz am Ende standen, einer Liste, die am Schluss über 180 Staaten umfasst hat. Diese Liste, die war für mich immer ein sehr wichtiger Streitpunkt, wenn ich Länder besucht habe, also insbesondere etwa Mahathir in Malaysia oder Präsident Obasanjo in Nigeria oder der jüngst verstorbene Meneszenawi von Äthiopien. Die haben dann immer die Methodologie in Frage gestellt, haben gesagt, ihr schadet uns sehr mit dieser Art von Rangliste. Aber im Grunde genommen haben alle gesagt, dass für sie ein wichtiges Signal war, Fanal für manche, indem sie immer von Jahr zu Jahr beobachten konnten, ob sie Erfolg haben mit ihren Antikorruptionsprogrammen oder nicht. Das haben wir im letzten Jahr etwas geändert. Im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass die Sequenz von verschiedenen Indizes in den Jahren, dass die nicht wirklich vergleichbar waren, weil wir in den verschiedenen Jahren verschiedene Umfrageergebnisse benutzen mussten, weil wir dafür nicht bezahlt haben. Wir haben praktisch schon von Gallup oder von Weltwirtschaftsforum oder von anderen Umfragen diese Ergebnisse kostenlos bekommen. Und das haben wir in diesem Jahr umgestellt und deswegen haben wir auch eine etwas andere Bewertung inzwischen vorgenommen. Aber es ist sehr interessant, dass die Rangfolge der Länder praktisch dieselbe geblieben ist. Also man muss leider feststellen, dass die ärmsten Länder auch als die korruptesten Länder angesehen werden, während die europäischen oder die weiterentwickelten Länder ziemlich oben in unserer Rangfolge stehen.
Hat sich zwischen den letzten Indizes und dem gestern veröffentlichten Index etwas deutlich verändert?
Ja, also in verschiedenen Kontinenten hat es da schon Unterschiede gegeben. Also für Deutschland ist es so, dass wir erstaunlicherweise immer noch einen sehr guten Platz einnehmen, obwohl Deutschland zum Beispiel sich geweigert hat, bis jetzt der Deutsche Bundestag die UN-Konvention gegen internationale Korruption zu ratifizieren. Mhm. Übrigens eine wirklich peinliche Situation, wenn man sich überlegt, dass ungefähr 160 Staaten diese Konvention nicht nur unterschrieben, sondern auch ratifiziert haben. Die Deutschen haben es, also die deutschen Parlamente, insbesondere der Bundestag, hat sich bis jetzt geweigert, weil es in Deutschland dieses interessante Instrument der Straffreiheit von Abgeordnetenbestechung gibt. Also Abgeordnete werden nicht bestraft, wenn sie bestochen werden, genau wie etwa ein Hoheitsträger, wie ein Beamter. Nur wenn sie ihre Stimmen verkaufen, dann werden sie bestraft. Und dieses wirklich peinliche Kuriosum, was es in praktisch keinem anderen Land gibt, das finden unsere Abgeordneten so wichtig, dass sie nicht bereit sind, eine Konvention zu unterschreiben, wo das abgeschafft werden müsste. Aber inzwischen ist es so, also zum Teil eben auch aufgrund der sehr aktiven Propaganda oder man kann es Lobbying nennen von Transparency International, insbesondere der deutschen Sektion von Transparency International, dass diese Peinlichkeit auch in Deutschland wahrgenommen wird. Der BDI zum Beispiel, eine Gruppe von wichtigen Unternehmen, die haben sich beschwert bei der Regierung, dass der Bundestag weiterhin ihnen diese Peinlichkeit beschert, wenn sie irgendwo auftreten, in Indien oder in Nigerien oder in Russland, und beschweren sich da über Korruption, da wird ihnen vorgehalten, na, guck mal euren eigenen Bundestag an, der ist nicht mal in der Lage, die UN-Konvention zu ratifizieren, die inzwischen weltweit angewendet wird. Also das sind so Veränderungen, die es in diesem neuen, in dem neuen Index gegeben hat. Im Grunde genommen ist das Pattern, also das allgemeine Mustern, ist leider so geblieben, dass die Länder, die sich es am wenigsten leisten können, wo ohnehin die Menschen verelenden und in Armut und in großen Schwierigkeiten leben, dass die auch die korruptesten Regierungssysteme haben und deswegen keine großen Chancen haben, aus dieser Armut auszubrechen.
Vielleicht ist das ein guter Moment, um nochmal sozusagen von dem eben veröffentlichten Index ausgehend die grundsätzliche Frage zu stellen. Was ist eigentlich Korruption? Wie kann man Korruption beschreiben? Transparency International hat eine Definition, die sagt, Korruption ist Missbrauch von Macht zum privaten Nutzen. Das ist ja zunächst sehr einleuchtend. Allerdings fragt man natürlich, ab wann der Nutzen tatsächlich privat ist. Wie handhabt Transparency International die Wahrnehmung, die Bewertung? Was wird in Ihrer Organisation für Korruption angesehen?
Also wie gesagt, also es ist die Ausnutzung von anvertrauten Machtverhältnissen für den Nutzen, entweder von Persönlichkeiten selbst oder Institutionen oder von Freunden oder von Verwandten. Das ist eine sehr breite Definition, aber wir können uns das leisten, weil wir sehr stark mit nationalen Sektionen arbeiten. Also wir maßen uns nicht an, für die Welt so eine Art moralischen Zeiger einzurichten, sondern wir etablieren bestimmte Instrumente, mit denen dann in den Ländern, die betroffen sind von der Korruption, nationale Sektionen die Analyse selbst vornehmen und in ihrer eigenen Kultur, in ihrem eigenen politischen System eben diesen sehr groben Ansatz, dieses Skelett einer Definition mit Fleisch auszufüllen. Also wir haben inzwischen über 100 nationale Sektionen, in vielen Staaten sind die sehr groß, in Bangladesch haben die Tausende von Mitgliedern, in Argentinien Tausende von Mitgliedern, in Deutschland gibt es auch eine sehr, sehr interessante nationale Sektion, die auch über 1000 Mitglieder haben, meistens Volontäre, die sich in verschiedenen Bereichen sehr, sehr intensiv und sehr professionell einsetzen. Und die haben dann die Aufgabe, in ihrem eigenen Land das zu beobachten und zu diagnostizieren, was als Korruption in ihrer Gesellschaft schädlich ist. Und dann dagegen möglichst Rezepte zu entwerfen, die dann meistens in einer Koalition mit anderen Kräften, also mit Regierungsleuten, mit Geschäftsleuten in diesen Ländern umgesetzt werden und diese Umsetzung dann auch von ihnen betreut und beobachtet wird. Also diese, was dann im Einzelfall Korruption ist, ob das kleine Korruption ist von einem Lehrer, der zum Beispiel von den Eltern der Kinder verlangt, dass sie bezahlt werden, damit die Kinder überhaupt in die Schule gehen dürfen, oder eine Krankenschwester, die verlangt von einem Patienten, der gerade in den Operationssaal gefahren wird, dass er ihnen nochmal ein paar hundert Dollar gibt, wenn er Wert darauf legt, dass die Betäubung auch wirklich wirkt. bis hin zu der großen Koalition, Korruption, wenn eine große deutsche Firma zum Beispiel Millionenbeträge auf Schweizer Bankkonten bezahlt, um die Elite, die Entscheidungsträger in Afrika, in Asien, Lateinamerika zu falschen Entscheidungen zu bewegen. Da gibt es eine riesige Spanne und manchmal gibt es da auch Unterschiede in der Bewertung. In vielen traditionellen Gesellschaften, da gibt es eine Geschenkkultur, da gibt es auch eine Kultur der Unterstützung von Großfamilien, von den eigenen Mitbewohnern im Dorf oder vom eigenen Stamm. Und da gibt es dann andere Maßstäbe als etwa bei uns hier in Preußen, nicht? Also insofern gibt es da Unterschiede und diese Unterschiede, die müssen die Gesellschaften dann eben selbst entwickeln und wir geben ihnen die Instrumente und die Erfahrungen weltweit und auch die diagnostischen Möglichkeiten, um in ihrer eigenen Gesellschaft die Korruption zu bekämpfen.
Das ist ein sehr interessantes Problem, also diese Unterscheidung zwischen kleiner und großer Kooperation hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist ja auch eine Art von Kooperation, aber eine seltsame Art von Kooperation. In der Tat haben Sie ja nach Transparency International eben vor allem auch diese Organisation zur Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der großen Korruption zwischen Staaten und Firmen und Unternehmen, wo es also um die eigentlichen Korruptionsskandale dann geht, die etwa im Moment in meiner eigenen Heimat Österreich, das hat auch keinen besonderen Spitzenplatz im Corruptions Index, habe ich festgestellt, wo es um die Frage geht, wie diese Geldflüsse und Beeinflussungen ausgeübt werden. Es ist ja schon ein Problem, wenn man auf der einen Seite an Schenkökonomie denkt und diese Formen sozusagen der kleinen Korruption, wie Sie es nennen, und auf der anderen Seite dann diese Formen von Lobbyarbeit, in denen eben dann Millionen und Abermillionen zur Durchsetzung bestimmter Entscheidungen gezahlt werden.
Ja, also das haben Sie völlig recht, das sind völlig verschiedene Welten, nicht? Als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, damals 1990, da war ich der Direktor des Weltbankbüros in Nairobi, wie Sie schon gesagt haben, da habe ich eben festgestellt, dass die schlechtesten Projekte, die größten Projekte, die auch auf das Thema von heute, von Schuld und Schulden und so weiter zu sprechen zu kommen, die also zum Beispiel die Verschuldung von Kenia und von vielen Nachbarstaaten in Ostafrika weitgehend verursacht haben. Diese Projekte, die wurden häufig von der Gebergemeinschaft oder der Finanzierungsgemeinschaft, die zum Beispiel in Nairobi sich regelmäßig in meinem Büro trafen, da war ich der Vorsitzende eines Consultative Group Meetings, da trafen sich die UN-Organisationen, die bilateralen Geber und auch die Regionalbanken und so weiter. Und wir haben gemeinsam dann besprochen, welche Projekte wir in welchem Sektor gemeinsam unterstützen wollten. Da gab es natürlich auch Wettbewerb und Eifersucht und auch kommerzielle Interessen von Lieferanten und so. Und das musste dann abgeklärt werden. Da gab es dann manchmal Projekte, also wenn ich mal ein Beispiel bringen soll, ein Riesenkraftwerk, was irgendwo gebaut werden sollte, was 600, 700 Millionen Dollar kosten sollte, wo wir aber genau wussten, wenn es dahin gebaut wird, dann wird die Umwelt zerstört, dann müssen Tausende von Familien müssen umgesiedelt werden. Es werden in einem Fall zum Beispiel, wussten wir, dass bestimmte Unterwasserströme, dass die versiegen würden, wenn ein Staudamm gebaut wird an der Stelle und dass dann viele Nomaden, die in dieser Gegend im Norden von Kenia lebten, in Turkana oder in Samburu-Land, dass die ihre Lebensgrundlage verlieren würden, weil die mit ihren Viehherden normalerweise an diese Flüsse, auch wenn sie trocken waren, das waren sie die meisten Monate im Jahr, mit ihren Viehherden Zuflucht finden konnten, weil die Bäume ganz tief unten ins Grundwasser reinreichten. Und wir wussten, wenn da ein Staudamm gebaut wird, dann werden diese Wälder, die werden absterben. Und es werden Tausende von Nomaden, die da friedlich mit ihren Viehherden lebten, die werden dann als arbeitslose, verzweifelte, hungernde Leute in die Großstädte, in die Slums ziehen, nach Eldoret oder nach Nairobi. Und wir wussten, dass es ein furchtbares Projekt ist, nicht nur keinen Nutzen hat, sondern sogar einen großen Schaden. Zum Beispiel auch eben den Schaden, dass die wenigen Mittel, die die Regierung hat, die sie eigentlich für Schulausbildung oder für Krankenhäuser und solche Dinge benutzen sollten. Die würden dann so als Gegenmittel reingesogen werden in diese Großprojekte. Und diese Projekte haben wir dann abgelehnt als Geberorganisation. Und die wurden aber am schnellsten wurden die realisiert. Wochen später sah man dann plötzlich die Generaldirektoren von großen Lieferantenfirmen, auch aus Deutschland oder Großbritannien oder Japan oder Frankreich, da sah man sie mit dem Präsidenten oder mit dem zuständigen Minister auf den Frontseiten der Zeitungen. Und da hieß es, dieses Projekt wird endlich realisiert. Die Weltbank hat sich ja geweigert, es zu machen. Die Afrikanische Entwicklungsbank, die haben ja alle kein Verständnis für unsere Möglichkeiten und unsere Bedürfnisse. Aber dieses Konsortium aus Frankreich oder aus Deutschland oder aus Großbritannien, die haben das Geld zusammengebracht, um dieses wunderschöne Projekt umzusetzen. Und diese Projekte, die also wirklich wie ein Mühlenstein um den Hals nicht nur der gegenwärtigen Generation, sondern vieler Generationen in der Zukunft hängen würden, wegen der Überschuldung. Ich habe eben das Ende des letzten Vortrages gehört, also diese Überschuldung, die wirklich von diesen Ländern kaum mehr getilgt werden können. Diese Projekte, die sind angetrieben von einer unheiligen Allianz von Lieferanten aus Deutschland, aus Frankreich, aus Japan, aus Kanada und so weiter, die damals mit vollem Wissen und mit voller Unterstützung auch der Regierung, ihrer Heimatregierung, in die Länder gegangen sind und die lokalen Entscheidungsträger bestochen haben, denen nicht 1 Million oder 5 Millionen oder 10 Millionen auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen haben, sondern 50, 80, 100 Millionen für Projekte, die vielleicht Milliarden kosten. Und diese Großprojekte, die haben in diesen Ländern diese Verelendung, diese Verarmung zustande gebracht, die die Entwicklungsländer bis heute natürlich quält. Und das war eine Sache, die ich beobachtet habe damals als Direktor des Weltbankbüros. Und als ich was dagegen unternehmen wollte, habe ich festgestellt, dass die Mitglieder der Weltbank, also auch Deutschland, dass die diese Art von Korruption eigentlich ganz normal fanden und deswegen der Weltbank nicht erlaubt haben, dass die Weltbank was systematisch gegen die Korruption unternimmt. Und deswegen musste ich praktisch im Streit, musste ich ausscheiden aus der Weltbank und habe dann wirklich festgestellt, dass in diesem Bereich bei uns hier in Deutschland etwa ein wirklich skandalöser Rechtszustand oder Unrechtszustand, sollte ich sagen, bestand, unter dem die Bestechung im Ausland erlaubt war. Bis 1999 war die Bestechung in Deutschland nicht nur erlaubt, sondern sie war steuerabzugsfähig, sie wurde unterstützt von Exportfinanzierungsorganisationen. Und als wir hier aufgetaucht sind und gesagt haben, wir wollen das abschaffen, da haben alle nur gelacht. Ich habe gesagt, das ist doch völlig naiv, der internationale Markt, der ist eben so, da gibt es keine Regeln und deswegen muss da jeder das tun, was allgemein üblich ist, nämlich bestechen. Und deswegen erlauben wir unserer Weltbank, die gehört ja den Regierungen der reichen Staaten vor allen Dingen, erlauben wir unserer Weltbank nicht, unseren tüchtigen Leuten von Siemens oder so über die Schulter zu schauen und ihnen das Leben schwer zu machen. Aber das war meine Situation, mit der ich kam und deswegen habe ich gesagt, diese große Korruption, das interessiert mich. Da weiß ich was von, das habe ich 25 Jahre lang in Lateinamerika und überall diese großen Projekte finanziert. Ich weiß, wie man Ausschreibungen macht, ich weiß, wie man dafür sorgt, dass die Projekte wirklich den Menschen nützen. Und ich werde verhindern, dass durch Korruption diese schlechten, schädlichen Projekte überall wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und dann gab es auf einmal diese kleine Korruption, die Petty Corruption, wie das genannt ist auf Englisch. Und als ich dann dieses System einführen wollte, dass die nationalen Sektionen selbst bestimmen sollen, was sie besonders schädlich finden, da habe ich eben festgestellt, dass die Petty Corruption im Grunde die Mehrheit der Menschen, insbesondere der armen Menschen in Afrika, in Lateinamerika und Asien, mehr bedeutet als diese große Korruption. Ob der nochmal eine Milliarde mehr auf seinem Bankkonto hat oder so, das ist denen ziemlich wurscht. Aber wenn sie auf der Straße angehalten werden von korrupten Polizisten, die schlecht bezahlt sind und deswegen darauf angewiesen sind, von den Armen, den Schwachen noch mehr Geld zusammenzupressen, das quält die. Und da haben die dann mich gezwungen, praktisch die Richtlinien für die neue Organisation Transparency International auch auf die Petty-Korruption zu lenken. Obwohl das eine Riesenaufgabe ist, insbesondere wenn man bedenkt, wie schlecht bezahlt viele Beamte sind und deswegen die Petty-Korruption in vielen eigentlich diese Gesellschaften überhaupt erst im Gang hält.
Das ist eine, finde ich, sehr spannende Frage, weil sie natürlich auch nochmal thematisiert, wie die Zusammenarbeit in Transparency International organisiert wird. Wenn Sie mit diesen sehr vielen unterschiedlichen Situationen in den Ländern konfrontiert sind und daher auch mit sehr unterschiedlichen nationalen Beurteilungen von Korruption und Kampf gegen die Korruption, wie verbindet sich das dann transnational zu einer gemeinsamen Strategie in Transparency International oder wird darauf verzichtet?
Naja, also das ist inzwischen natürlich eine neue Situation eingetreten und ich meine, das haben wir zum Teil mit bewirkt. Also am Anfang war ich höchst verhasst in Deutschland. Das war ein absoluter Konsensus in der Regierung, wenn ich da auftauchte in Bonn damals und wollte im Wirtschaftsministerium oder so dafür plädieren, dass es doch im Interesse der deutschen Industrie ist, einen korruptionsfreien internationalen Markt zu schaffen, in dem die deutsche Industrie mit ihrer Tüchtigkeit, mit ihrer Qualität, mit den guten Preisen und so weiter sehr wettbewerbsfähig sein würde. Da hat man mich nur ausgelacht. Und das war ähnlich in den Verbänden, das war ähnlich in der Wissenschaft. Ich kann mich erinnern, es gab einen Ethiker damals, einen Jesuitenpater, Rupert Ley heißt er, der hat Bücher geschrieben, hat gesagt, und ich kann mich erinnern an ein Interview, was er gegeben hat im Sonntagsblatt, hat er gesagt, ja, wenn man im Ausland Geschäfte machen will, da darf man nicht die eigenen Werte den anderen Leuten aufdrängen, sondern da muss man deshalb mitmachen, was so üblich ist, auch aus Respekt vor den anderen Kulturen. Er hat gesagt, ich war kürzlich in Indonesien, da wird es nicht nur geduldet, die Korruption, sondern das wird sogar gepriesen als eine Aktivität, die die Wirtschaft in Gang bringt und hat praktisch den deutschen Unternehmern, die damals systematisch im Ausland bestochen haben, nicht alle, aber die meisten, hat er so eine Art Freibrief gegeben. Deswegen hat er seine Bücher über Wirtschaftsethik und so weiter damals sehr gut verkaufen können. Jedenfalls war er für mich ein sehr willkommener Feind. Sie sehen, dass er jetzt noch mein Feind ist, wenn ich solche Sachen sage. Und ich konnte dagegen polemisieren. Ich habe dann sehr langsam, also gerade hier in Berlin haben wir im Aspen-Institut verschiedene Wirtschaftskapitäne um uns versammelt. Ich kann mich erinnern, die erste Sitzung hat Richard von Weizsäcker geleitet, der gerade sein Präsidentenamt beendet hatte. Und haben mit ungefähr 20 Wirtschaftskapitänen diskutiert darüber, was das denn ist, was sie da machen. Und die haben abgestritten, dass das Korruption ist. Die haben gesagt, das ist ganz normal, was wir da machen, das machen alle so. Und es ist einfach keine Korruption, wir dürfen da nicht unsere Maßstäbe anwenden. Und dann hatten wir ein zweites Meeting. Inzwischen war Siemens zum Beispiel aufgefallen, auf eine schwarze Liste gekommen in Singapur wegen Korruption. Und da merkten sie auf einmal, wie riskant es für sie ist, auch gegenüber ihren Kunden, und die ja auch nicht gerne ihre Geräte und so weiter kaufen wollten bei korrupten Unternehmen. Und da waren sie schon offener. Und in dem zweiten Treffen, das war fast ein Jahr später, da hieß es dann schon, ja, also was wir da machen in diesen anderen Ländern, das würden wir ja bei uns nie machen, vielleicht könnten wir das sogar Korruption nennen. Aber wir haben eigentlich große Schwierigkeiten, anders Geschäfte zu machen im internationalen Markt. Und dann hatten wir ein drittes Treffen. Und zu diesem Treffen haben wir dann eine Sache mitgebracht, die ich auch jetzt noch sehr propagiere. Jetzt nennt man das Collective Action. Damals nannte ich das die Inseln der Integrität. Da haben wir gesagt, wir wollen ja gar nicht, dass ihr von heute auf morgen überall mit der Korruption aufhört, sondern wir wollen, dass ihr in bestimmten Wettbewerbssituationen, wo ihr eure Wettbewerber kennt, mit uns zusammenarbeitet, um alle gleichzeitig mit der Korruption aufzuhören. Und das fanden sie sehr spannend. Ich kann mich erinnern, der Vertreter von Siemens, der hat gesagt, wenn ihr das schafft, dann machen wir bei euch mit. Denn wir glauben wirklich, dass wir in einem korruptionsfreien Markt wettbewerbsfähig sind. Und deswegen haben wir damals zum Beispiel, also Sie fragten nach der Zusammenarbeit, wir haben damals eng mit Siemens zusammengearbeitet. Die sind kooperative Mitglieder geworden des deutschen Chapters. Und das hat dann übrigens diese Idee der Collective Action schließlich zu einer Konvention geführt, die im Rahmen der OECD 1997 unterschrieben worden ist, in der alle Signatarstaaten sich verpflichtet haben, mit der ausländischen Korruption aufzuhören. Und die trat dann in Kraft 1999. Und im Mai 1999 wurde die Korruption in Deutschland verboten, also die ausländische Korruption. Und insbesondere die Steuerabzugsfähigkeit, die ein wirklicher Skandal ist, die wurde abgeschafft. Aber das wird noch immer nicht richtig umgesetzt. Also in vielen, in Japan, die das auch unterschrieben haben, die setzen das nicht um. Großbritannien, die haben noch vor drei Jahren haben sie noch Untersuchungen und Versuche der Bestrafung von großen Korruptionsfällen in Saudi-Arabien und so weiter durch ihre Rüstungsfirmen, die haben sie unterbunden. Frankreich gibt es vielleicht ein oder zwei Verfahren gegen große Unternehmen. In Deutschland gibt es inzwischen 120 Verfahren, also nicht nur gegen Siemens, sondern auch MAN, Ferrostahl, Bilfinger und Berger und so weiter, diese ganzen großen Firmen, die im Ausland tätig sind. Aber was ich sagen wollte, ist, ich bin dann sehr angegriffen worden von anderen Nichtregierungsorganisationen, dass ich mit Siemens zusammenarbeite. Und die haben gesagt, die wollen dich ja nur als Feigenblatt haben, die werden sich nie ändern. Und ich habe aber gesagt, ich glaube das denen. Und wie so eine Art hegelsche List habe ich gesagt, ich nehme einfach ihr Versprechen, dass sie sich umstellen wollen, jetzt als bare Münze und werde auf dieser Basis mit ihnen arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass damals eben ein offener Brief unterschrieben worden ist von diesen Wirtschaftskapitänen an die Kohl-Regierung, an Minister Rexroth, in dem die Regierung aufgefordert wurde, sich an dieser OECD-Konvention zu beteiligen. Wenn dieser Brief nicht geschrieben worden wäre, hätte Deutschland sich niemals an dieser OECD-Konvention beteiligt. Die Franzosen hätten es dann auch nicht gemacht. Die Briten haben es ja sowieso nur sehr zögerlich gemacht. Die Japaner setzen es jetzt noch nicht um. Aber das war praktisch die Schwelle, über die wir damals getreten sind. Und seitdem ist die UNO total auf unserer Seite, die Weltbank total auf unserer Seite mit Jim Wolfensohn. Die Weltbank ist wahrscheinlich die wichtigste Antikorruptionsorganisation in der Welt geworden inzwischen. Also eine totale Veränderung der Situation und unsere Arbeit wird jetzt sehr viel leichter.
Das bringt mich noch zu einer, glaube ich, ganz wichtigen Frage, auch mit Blick jetzt auf den eben gehörten Vortrag von Maurizio Lazzarato. Die Frage nämlich, welche Bedeutung Korruption in dieser sehr bedrängenden aktuellen Schuldenkrise eigentlich hat. Wie hoch würden Sie denn den Problemteil, wie vermittelt sich das, wie hängt das, was wir Schuldenkrise nennen, auch zusammen mit solchen Korruptionsphänomenen?
Also wenn wir jetzt mal an Europa denken, Griechenland ist in unserem letzten Index ganz klar das korrupteste Land oder das Land, was für das korrupteste Land gehalten wird. Und in Griechenland gab es sehr viele Leute, die mit uns arbeiten wollten, die Korruption ihrer herrschenden Elite bekämpfen wollten. Aber Griechenland ist auch eben ein Beispiel dafür, dass die Verantwortung für diese Korruption, etwa in Griechenland oder in den anderen korrupten Ländern, dass die nicht nur in der dortigen Elite liegt, sondern die liegt ganz systematisch auch bei den Banken und bei den Lieferanten aus Staaten wie Deutschland, die systematisch deren Entscheidungsträger bestochen haben und systematisch für Waffenkäufe, für Prestigebauten mit der Olympiade in Griechenland und so weiter, sich bereichert haben an den falschen Entscheidungen, die damals getroffen worden sind und an denen die Griechen, die einfachen Leute, jetzt zu knacken haben. Nicht? Also ich finde, es ist ganz wichtig für uns, dass wir das einsehen, dass das eine gemeinsame Verantwortung ist. Nicht? Also eine gemeinsame Schuld, um auf das Thema des heutigen Abends zurückzukommen, dass diese Schulden entstanden sind. Also viele dieser, also wir gehen davon aus, dass fast ein Drittel der Verschuldung der Entwicklungsländer auf Korruption zurückzuführen ist. Dass falsche Projekte finanziert werden, die sonst kein Mensch vorschlagen würde. Ich kann Ihnen da Beispiele geben, überall in der Welt. Nicht? Und ich weiß auch, dass das systematisch von großen Firmen in Zusammenarbeit mit Botschaften, mit Geberorganisationen gefördert worden ist. Und da sind Projekte entstanden, die kein Mensch braucht. Nicht? In Nigeria, da gibt es Projekte, die haben Milliarden gekostet, die keine Minute funktioniert haben. Und die Einzigen, die davon profitieren, das sind die Lieferanten und, oder die Banken, die sich da einschalten und eben die Kleptokraten, die Milliardenbeträge aus Nigeria nach London oder nach Zürich oder sonst irgendwo hingetragen haben, wo sie ihre geraubten Vermögen verstecken können. Und das ist natürlich sehr schwer, was dagegen zu unternehmen, nicht? Und, aber es gibt ganz klar einen Zusammenhang zwischen der hohen Verschuldung der Dritten Welt, den Schwierigkeiten, dass sie sich selbst entwickeln, und der Schuld, die wir haben im Westen oder im Norden, indem wir systematisch in diese Länder gegangen sind und systematisch deren Eliten gekauft haben und ihnen bewusst Dinge aufgeschwätzt haben, die sie nicht brauchen können. Die also nicht nur schädlich sind für die Wirtschaft und für zukünftige Generationen, die die Schulden bezahlen müssen, soweit sie es eben bezahlen müssen, wenn sie nicht vom deutschen Steuerzahler oder von den Steuerzahlern in den Geberländern übernommen werden, wenn die Banken ein Bailout bekommen, sondern zusätzlich eben noch riesen Umweltschäden verursachen, nicht? Riesen soziale Verzerrungen bewirken und eben eine Vernachlässigung der wirklichen Prioritäten, die dazu führt, dass es in der Welt heute noch 1 Milliarde Menschen gibt, die unter der Armutsgrenze liegen, nicht? Heute noch in der Welt fast 2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu wirklich guten Kanalisationen und sauberem Wasser haben. 2 Milliarden Menschen sollen es sein, nicht? Der Zugang zu Trinkwasser, der hat sich etwas verbessert, vielleicht 900 Millionen Menschen, die den nicht haben. Aber das Ergebnis davon ist, dass Frauen und Kinder an banalen Krankheiten sterben, die Kindersterblichkeit, fast 10 Millionen Kinder jedes Jahr, bevor sie 5 Jahre alt sind. Das ist einfach nicht akzeptabel, nicht? Ganz abgesehen von den Konflikten, die überall entstehen, also nicht nur im Osten Kongos, sondern überall in der Welt, wo durch Korruption Konflikte und Gewalttätigkeit und Vertreibung und so weiter entstehen. Also für mich ist die Korruption immer noch der Hauptgrund für die Zerstörung so vieler Entwicklungen in so vielen Ländern. Und deswegen freue ich mich, dass das inzwischen angekommen ist, also dass inzwischen in vielen Institutionen das gesehen wird, nicht? Und eines der Ergebnisse der Korruption ist eben die Überschuldung. Ich war selbst beteiligt, nicht? Ich war, als ich Abteilungsleiter war in Lateinamerika, kann ich mich erinnern, da wurde ich das war eine Zeit, in der durch den Ölboom, also den ersten Ölboom 1976, als der Preis von $6 auf $12 oder so hochging und die ganzen ölproduzierenden Länder, die Araber, ihr Geld in New York und in London bei den Banken deponieren wollten. Da wussten die Banken nicht, wohin mit dem Geld. Und da sind wir aufgefordert worden als Weltbank, um doch den armen Ländern, die jetzt auch noch unter diesem Ölpreisanstieg zu leiden hatten, um denen zu helfen, möglichst schnell Kapital aufzunehmen. Und da haben wir mitgewirkt, um in Lateinamerika zum Beispiel diese riesige Überschuldung zustande zu bringen. Das würde ich im Nachhinein als eine institutionelle Korruption der Institution Weltbank ansehen, weil wir eben nicht das Interesse der Empfängerländer vor allen Dingen im Kopf hatten, sondern getrieben waren von den reichen Staaten, die eben die Mehrheit der Stimmen im Board der Weltbank haben. Also insofern ist die Überschuldung weitgehend verbunden mit der Korruption.
Mir scheint das sehr wichtig, was Sie sagen, auch dieser Perspektivenwechsel, der da drin liegt, dass der moralische Blick auf das Phänomen der Korruption immer den Bestochenen gilt und viel zu wenig den Bestechenden, obwohl ganz klar ist, dass eigentlich die Strategien, die erfolgversprechend wären, eher dem aktiv Bestechenden und gar nicht so sehr dem moralisierten Bestechlichen gelten müssten.
Ich muss zugeben, dass wir bei Transparency International versuchen, diese ethischen Argumente so ein bisschen zurückzudrängen, nicht? Weil es eben eine multikulturelle, multinationale Organisation ist. Wir haben nationale Sektionen in Moslemländern, in katholischen Ländern, in protestantischen Ländern, in buddhistischen Ländern. Und also wir wollten auf jeden Fall vermeiden, dass unsere Organisation so angesehen wird wie etwa Rom oder die Weltbank, dass also von irgendeinem Zentrum aus die Werte verkündet werden. Also insbesondere von Berlin aus sollte sollte das Wesen der Welt nicht genesen. Also insofern haben wir immer versucht, ziemlich technokratische Argumente zu benutzen, zu sagen, wenn ihr Demokratie wollt, dann ist Korruption tödlich, denn Korruption zerstört Demokratie. Wenn ihr Wirtschaftswachstum wollt, ist Korruption absolut katastrophal, denn Korruption ist darauf gerichtet, die falschen Entscheidungen zu erkaufen. Und mit diesem ziemlich technokratischen Ansatz haben wir eigentlich auch ziemlich einen Erfolg gehabt. Und die nationalen Sektionen, die haben sich dann in ihren eigenen Wertordnungen oder so auch an die Religionsgemeinschaften gewendet. Aber ich kann mich erinnern, ich habe Briefe gekriegt von Hans Küng, einmal, in dem er gesagt hat, was ihr da macht, das ist ja alles nur auf dem Papier, das ist alles nur theoretisch. Außerdem ist es ja unpraktisch, 5 Milliarden Menschen in der Welt, die sind in Religionsgemeinschaften organisiert. Ihr müsst die Fragen der Ethik, die Fragen der Schuld von Gut und Böse müsst ihr einbeziehen und nicht nur von nützlich und schädlich. Und ich habe dann auf seinen Wunsch hin mal eine ganze Konferenz in Korea, jetzt vor etwa 8 Jahren, unter das Zeichen gestellt der verschiedenen Werte und der verschiedenen ethischen Systeme und deren Verhalten zur Korruption. Und wir hatten damals, also Hans Küng haben wir selbst eingeladen, wir haben verschiedene andere Religionsführer haben wir eingeladen und sind trotzdem nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen, wie wir die ethischen Argumente in unser internationales System einbauen können, ohne den Eindruck zu vermitteln, dass wir versuchen, so eine Art Werteimperialismus oder so von Berlin aus zu starten. Ich meine, muss man sagen, die Transparency International ist ohnehin ziemlich demokratisch organisiert. Also unser Board, also unser Sekretariat ist hier in Berlin. Wir haben inzwischen 180 Angestellte aus aller Welt und die arbeiten unter der Aufsicht eines Boards von 12 Leuten. Die vor allen Dingen aus der dritten Welt kommen, die gewählt werden von den nationalen Sektionen und von einigen anderen Mitgliedern. Und dadurch reagieren wir sowieso sehr stark auf die Wünsche der nationalen Sektionen. Aber uns ist das richtige Maß an ethischer Argumentation, also der Frage der Schuld und der mehr technokratischen Argumentation. Dieses richtige Maß haben wir noch nicht so ganz gefunden. Aber deswegen fand ich es so spannend, heute Abend hier zu sein.
Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren. Es wird nun gerne auch die Möglichkeit geben, wenn jemand aus dem Publikum eine Frage stellen will an Peter Eigen, dann kann diese Frage, wir hatten das im Vorgespräch, als Möglichkeit, dann kann diese Frage gestellt werden. Wir sehen leider das Publikum durch die Beleuchtung hier sehr schlecht. Das heißt, wenn jemand etwas fragen will, dann müsste er
sich deutlich... Kann man das Licht nicht ein bisschen ändern? Kann man nicht das Licht im Publikum anmachen? Wir glauben an Transparenz bei Transparency International.
Ja. Das ist doch ganz erheblich viel besser. Und hier läuft schon ein Kollege mit Mikrofon. Das heißt, wenn jemand von Ihnen jetzt fragen will, bevor wir dann...
Auch Kommentare sind willkommen.
Genau. Und, ja, Herr Hörisch.
Mir ist ja einmal erzählt worden, auch von Leuten, die in der Industrie tätig sind, dass eine pragmatische Lösung häufig ist, dass man es nicht mehr Korruption nennt, sondern Beraterverträge macht. Also... Jetzt bei Klischees, aber an Klischees kann ja was dran sein. Man exportiert nach Saudi-Arabien, irgendwelche Prinzen müssen bedient werden, die werden als Berater angestellt. Früher war es dieselbe Summe, dieselben Adressaten, man nannte es Korruption, jetzt hat Siemens eben einen Beratervertrag von denen. Erste Frage ist, stimmt das mit Ihren Informationen überein, dass das der pragmatische Weg ist, das Unwort Korruption zu vermeiden? Und zweitens, wie beurteilen Sie das, wenn man es formalisiert?
Ja, nun muss ich zunächst mal sagen, dass wir im Gegensatz zu Amnesty International nicht Einzelfälle der Korruption verfolgen und anprangern. Wenn die einmal in der öffentlichen Domäne sind, dann befassen wir uns damit. Aber Sie haben völlig recht, dass es da Grenzfälle gibt, also insbesondere sagen wir mal, in sehr patriarchalisch organisierten Gesellschaften in Arabien zum Beispiel, in manchen arabischen Ländern, da kann man das fast als eine Steuer ansehen. Und da würden wir sagen, wenn das eine regelmäßige Zahlung ist, die geleistet werden muss, die auch öffentlich ist, die auch angegeben wird und allen klar ist, dann kann man das fast als eine Steuer ansehen und dann würden wir uns da nicht einmischen. Aber wenn es geheime Zahlen sind, also ich weiß nicht, ob Sie den Al-Yamama-Fall kennen zum Beispiel, das ist ein Fall, in dem British Aerospace jedes Jahr 100 Millionen Pfund Sterling an den Sohn des Verteidigungsministers von Saudi-Arabien gezahlt haben soll. 10 Jahre lang, also 1 Billion. Und noch ein paar, ein Boeing zu seinen Wünschen ausgestattet und so weiter, ihm auch noch geschenkt. Und das ist dann aufgekommen zu einer Zeit, als in Großbritannien die ausländische Korruption schon verboten war. Und deswegen hatte Serious Fraud, auch das in Großbritannien, die Untersuchung dieses Falls angefangen und wollte eben erstens British Aerospace, aber auch die Vertreter dieser Regierung in Saudi-Arabien zur Rechenschaft ziehen. Die Regierung Blair hat interveniert, hat durch ihren Attorney General, den Serious Fraud Office, verboten, diesen Fall weiter zu verfolgen. Daraufhin haben wir Berufung eingelegt gegen dieses Urteil. Transparency International hat ein sehr gutes Chapter in London und einige andere NGOs haben das auch mitgemacht und haben Recht behalten in dem Berufungsgericht. Und es ist sehr interessant, die Urteilsbegründung zu lesen. Ein fantastischer Richter, der also wirklich alles genau so dargestellt hat, wie man das der Öffentlichkeit auch vermitteln sollte. Aber dann hat die Regierung Revision eingelegt dagegen und das Oberhaus hat gesagt, nee, das darf das Gericht, das darf das Serious Fraud Office darf das nicht verfolgen, weil es die Sicherheit der britischen Menschen gefährden würde, wenn das Königshaus in Saudi-Arabien verärgert ist und nicht mehr mit uns zusammenarbeitet gegen den Terrorismus und so weiter. Und das heißt also, es gibt Fälle, in denen verschiedene Leute verschiedene Lösungen finden. Ich würde als Test sagen, wenn diese Zahlungen, wenn die veröffentlicht werden können, wenn es im Jahresbericht von Siemens stehen kann, wir haben 10 Millionen Dollar an den So-und-So-Minister gezahlt und der will davon Krankenhäuser bauen oder irgendwas, meist wird ja so ein Grund dann angegeben, dann ist dagegen nichts zu unternehmen. Nicht dagegen, wenn es eine geheime Zahlung ist, um die falsche Entscheidung zu treffen, dann gibt es keine Gesellschaft in der Welt, die sowas rechtfertigen würde. Aber überlassen wir unseren Sektionen, das in ihrem eigenen Land dann so zu bestimmen. Wobei wir manchmal ein bisschen enttäuscht sind, also zum Beispiel die italienische Chapter hat immer sehr stark zu Berlusconi gehalten. Nicht? Während wir das in unseren globalen Veröffentlichungen haben wir ihn immer sehr stark kritisiert. Nicht? Und da waren wir in so einem Spannungsverhältnis, wo die gesagt haben, ihr dürft uns nicht bevormunden. Wir sagen euch, was falsch ist in unserer Gesellschaft. In Italien war das ein Problem für uns. Aber die nationalen Sektionen, die sind da sehr souverän und können das so bestimmen, wie sie es für richtig halten. Jetzt gibt es, insbesondere nachdem endlich auch Großbritannien ein anständiges Gesetz eingeführt hat, um die ausländische Korruption zu verbieten. Das war einer der letzten Akte unter Tony Blair von der ausgehenden Parlamentsmehrheit von Labour. Da hat die internationale Wirtschaft große Angst, also nicht nur der Foreign Corrupt Practices Act in Amerika ist jetzt sehr scharf und die Gesetzgebung in Deutschland, sondern auch in London. Und jetzt auf einmal fangen die Unternehmen an, diese Dinge sehr ernst zu nehmen. Gestern habe ich gerade gelesen, dass die Pharmaindustrie in Amerika, dass die anfangen, jedes Geschenk, was mehr ist als 10 Dollar, mehr wert ist als 10 Dollar, namentlich aufzuführen. Also werden die Ärzte aufgeführt, die von Pfizer zum Beispiel Geschenke angenommen haben. Wir in Deutschland sind davon noch weit entfernt, aber das wird auch in Deutschland inzwischen überlegt. Das heißt also, viele Firmen sind jetzt sehr scharf darauf, klare Regeln herzustellen und diese Regeln dann auch mit teuren Compliance-Verfahren durchzusetzen. Die einzige, die noch hinterherhinken, ist unser Bundestag. Aber da gibt es zwei einzelne Fraktionen, die das sehr unterstützen, dass endlich die Ratifikation der UN-Konvention durchgeht. Die Grünen, Sozialdemokraten, die Linke, die haben das sehr unterstützt. Und inzwischen gibt es auch viele Kräfte bei den Christdemokraten. Herr Lammers zum Beispiel hat selbst sich beschwert darüber, dass die Abgeordneten diese Ratifikation nicht durchführen. Aber es gibt immer noch Einzelne, die das zu ihrer Lebensaufgabe machen, die Straffreiheit von Abgeordneten zu schützen, damit sie nicht mit einem Bein im Gefängnis sind, so wie sie das darstellen, wenn sie mit ihren Wählern mal zu Mittag essen oder mit den Lobbyisten. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich weiß nicht, ob ich akustisch Ihre Frage total verstanden habe, aber ich glaube, ich bin darauf eingegangen. Ja.
Aus welchem Jahr dieses Gesetz stammt zum Schutz der Abgeordneten im Bundestag? Und dann an Herrn Macher, an welcher Stelle Österreich zu finden ist.
An welcher Stelle Österreich ist, kann ich sofort beantworten. 25.
Also manche Staaten, die beschweren sich, dass sie zu spät, zu gut beurteilt werden. Und die meisten beschweren sich, dass sie zu schlecht beurteilt werden. Also insbesondere in Österreich, da gibt es ja im Augenblick sehr viel Interesse in der Bevölkerung, endlich mit der Korruption aufzuräumen. Ja. Und deswegen haben die das Gefühl von inzwischen, wie viele Staaten haben wir jetzt, von 176 Staaten an 25. Stelle zu stehen, das ist eigentlich zu ehrenhaft für Österreich.
Ja, das finde ich auch. Ja.
Ja. Aber habe ich da Ihre Frage total beantwortet?
Die erste Frage war, von wann das Gesetz stammt?
Ach so, in Deutschland. Also der Foreign Corrupt Practices Act in Amerika, der ist von 1977 schon. Also das hat damals nach der Watergate-Affäre, hat Jimmy Carter das initiiert. Und seitdem dürfen amerikanische Firmen im Ausland nicht bestechen. Allerdings haben wir einen Bribe-Payers-Index, also der misst die Neigung von Unternehmen, aktiv im internationalen Markt zu bestechen. Der hat ergeben, dass die Amerikaner äquivalente Instrumente benutzen, die sie als korrupter erscheinen lassen, als Deutschland zum Beispiel und Frankreich. Das war eine ganz große Enttäuschung für die Amerikaner, weil sie gedacht haben, wegen des Foreign Corrupt Practices Act wären sie die Besten. Die deutsche Gesetzesänderung ist von Mai 1999. Das ist genau die Zeit, in der der OECD-Konvention in Kraft getreten ist. Die UN-Konvention gegen Korruption ist von 2002 und die ist auch damals direkt unterschrieben worden, auch von Deutschland, und ist von inzwischen 160 Staaten ratifiziert worden. Und unter den reicheren Staaten, also den OECD-Staaten, ist nur Japan und Saudi-Arabien, das ist nicht OECD, ist aber ein reicher Staat, und Deutschland, die es nicht ratifiziert hat. Alle anderen Staaten haben es ratifiziert. Und das ist eine, ich würde sagen, eine Sauerei. Ich habe darüber auch schon mehrfach mit wichtigen Leuten gesprochen. Ich habe bei Frau Merkel darüber zweimal schon gesprochen mit ihr. Und damals hat die Regierung die Position bezogen, dass diese Initiative zur Ratifizierung aus der Mitte des Parlaments kommen muss, weil eben vor allen Dingen die Abgeordnetenbestechung davon betroffen ist. Aber aus der Mitte des Parlaments ist es eben jetzt nicht gekommen, nicht? Also fast 10 Jahre lang nicht gekommen. Und das hat eine wichtige Bedeutung. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, in Wuppertal gab es mal einen großen Korruptionsfall, in dem ein Bauunternehmer einen Stadtrat bestochen hatte und verurteilt worden ist. Beide, sowohl der Geber als auch der Nehmer. Und das ist auch nach Revision aufgehoben worden, weil der Stadtrat eben ein Parlamentarier ist und deswegen diesem Privileg unterliegt, dass er nicht bestraft werden kann für normale Bestechungen. Also das wissen die meisten Deutschen, wissen das gar nicht, aber das ist wirklich eine peinliche Besonderheit. Ach so, also nicht Immunität. Immunität haben viele Abgeordnete. Das schützt sie davor, dass sie, während sie im Amt sind, bestraft werden können. Und das ist Straffreiheit, nicht? Und das ist aus den 50er Jahren. Das ist irgendwie Paragraph 108a oder so ähnlich im Strafgesetzbuch, wo halt ausdrücklich drin steht, dass nur der Stimmenkauf strafbar ist.
Da hinten ist noch eins. Ja. Also Sie haben Ihr Unternehmen...
Also können Sie ins Mikrofon sprechen?
Ja, hören Sie mir besser. Sie haben Ihre Organisation beschrieben, dass Sie an Unternehmen herangehen, um die Korruption zu verhindern. Also das heißt, indem man neue Verhaltensformen, Normen einführt. Hören Sie es? Oder ist nicht gut? Jetzt ist besser. Also Sie haben Ihre Organisation beschrieben im Handeln darin, dass Sie neue Verhaltensnormen einführen bei den Unternehmen, um Korruption zu verhindern. Mhm. Ich überlege mir gerade, weil diejenigen, die von der Korruption ja profitieren, das ist ja nochmals eine andere, nein, sind eigentlich beide, also die Unternehmen sowie der Profiteur im Land. Aber ist es so, dass dann oftmals in diesen Ländern auch die Gesetzesgrundlagen nicht existieren, dass überhaupt diejenigen, die Profiteure im Land zur Rechenschaft gezogen werden können? Und ist Ihr Unternehmen auch damit beschäftigt oder kümmert Sie sich auch darum, diese Rechtsgrundlagen in diesen Ländern zu schaffen? Das würde mich, oder auch überhaupt, es geht ja auch um demokratischere Strukturen, die ja teilweise gar nicht vorhanden sind. Also mich würde es interessieren, ob was mit diesen einzelnen Profiteuren passiert. Ja.
Also das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich akustisch nicht alles so hundertprozentig verstehe, was aus dem Publikum kommt. Aber ich glaube, ich hab das schon verstanden. Also zum Beispiel vor 1999 war die ausländische Korruption nicht strafbar, weil das Schutzobjekt der Korruptionsparagraphen im deutschen Strafgesetzbuch die Integrität des deutschen Beamten ist. Das heißt, wenn man einen Beamten in einem anderen Land bestochen hat, dann war das in der Rechtsordnung des Empfängerlandes, war das strafbar. Aber häufig war das dann eben so, wenn Sie einen Minister oder den Präsidenten oder den Chef von einer großen Staatsgesellschaft bestechen, da haben die so viel Macht, dass sich ein kleiner Richter in diesen Ländern da nicht rantraut. Deswegen war es also besonders zynisch, zum Beispiel, wenn die deutschen Geschäftsleute, die das damals systematisch gemacht haben, wenn die gesagt haben, na, wenn die das nicht wollen, dann brauchen sie uns ja nur zu bestrafen. Nicht? Denn es ist klar, sag mal, der Präsident Moi, der war so mächtig, da würde sich nie ein Richter dran machen oder ein Staatsanwalt, um den Präsidenten Moi in Kenia zu bestrafen, wenn er von Siemens oder von Lonro oder von irgendjemandem die Bestechungsgelder eingesteckt hat. Nicht? Also diese Haltung hatte übrigens auch die Weltbank. Die Weltbank hat damals die Position bezogen, dass die Korruption eine interne politische Angelegenheit unserer Partnerländer ist und dass deswegen satzungsgemäß die Weltbank sich da nicht einmischen darf, dass wir, wenn in einem Weltbankprojekt durch Korruption zum Beispiel die Ausschreibung verzerrt wird oder hinterher der Zuschlag bei großen Projekten, die die Weltbank finanzierte, dann konnten wir sagen, wir finanzieren das nicht, weil das ökonomisch eine Fehlinvestition, eine Verschwendung ist, aber nicht, weil es Korruption ist. Und diese Haltung, die hat die Weltbank sehr lange verteidigt und hat gesagt, wir können wegen Korruption nur Sanktionen ergreifen, wenn das von einem lokalen Gericht unter deren Rechtsordnung bestraft worden ist. Aber das war eben völlig unrealistisch. In den meisten Fällen war das nicht möglich. Es gab einmal einen Fall in Lesotho, ein winziges kleines Land mitten in Südafrika, wo eine deutsche Firma, Lahmeyer, wegen Korruption bestraft worden ist. Mehrere Millionen Dollar Strafe aufgebrummt gekriegt haben von den lokalen Richtern. Da haben sie sich zunächst darüber lustig gemacht, haben gesagt, ach, die verstehen noch nichts und so weiter. Und dann sind sie aber hinterher auf eine schwarze Liste der Weltbank gekommen, nachdem wir endlich bei der Weltbank diese Sanktionen eingeführt hatten. Das war ein Riesenkampf, bis die Weltbank gesagt hat, wenn einer wegen Korruption erwischt wird, kommt er auf eine schwarze Liste und darf da nicht mehr unter weltbankfinanzierten Projekten mitbieten. Und Lahmeyer war auf dieser schwarzen Liste fast 8 Jahre oder so. Die sind darunter fast bankrott gegangen. Also die Frage der rechtlichen Beurteilung der Korruption ist eine Sache, die eben in der Zusammenarbeit mit diesen fragilen Ländern in Afrika, in Lateinamerika und so weiter nicht so leicht zu beantworten ist. Innerhalb Deutschlands war die Korruption immer verboten. Nicht? war zwar steuerabzugsfähig, also man durfte bei der Steuer angeben, dass damals hat man behauptet, dass das Steuerrecht wertneutral ist. Und deswegen haben sie gesagt, ihr dürft Korruption als Werbungskosten, als nützliche Abgaben, dürft ihr absetzen vom steuerpflichtigen Einkommen. Aber ihr müsst uns sagen, wem ihr die Korruptionszahlungen geleistet habt, damit wir denen um die Einkommensteuer bitten können von dieser Korruptionszahlung. Damals gab es auch die Möglichkeit, dass man für den Empfänger auch gleich die Steuer noch mitbezahlt. Dann brauchte man den nicht zu identifizieren. Das war lange Zeit im Bundesfinanzhof in München und die waren auch unsere Gegenspieler damals. War das die herrschende Meinung? Wir haben immer gesagt, so wie Prostituierte ihr Einkommen versteuern müssen, so ist eben das Steuerrecht wertfrei und deswegen ist auch eine rechtswidrige Zahlung ist steuerpflichtig, ganz gleichgültig, ob sie erlaubt ist oder nicht. Aber also innerhalb Deutschlands war die Korruption immer strafbar, mit der unrühmlichen Ausnahme der Abgeordnetenbestechung. Und die ist immer noch, steht immer noch auf den Büchern. Und ich freue mich immer, wenn ich ein Publikum wie Ihnen das so richtig schön aufs Brot schmieren kann, damit sie sich ärgern darüber. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Denn gerade wenn man so ein delikates Verhältnis hat mit Lobbyisten, und Lobbyisten machen natürlich eine nützliche Arbeit, weil sie Sachverstand und so weiter reintragen in den politischen Betrieb, aber gerade weil das so heikel ist, müssen die Regeln klar sein. Und deswegen sind inzwischen auch viele Abgeordnete sehr auf unserer Seite, nicht? Aber die Mehrheit ist immer noch, sträubt sich immer noch, die Abgeordnetenbestechung abzuschaffen. Aber die Frage, wie man denn innerhalb eines Staates wie Deutschland zum Beispiel die Korruption bekämpfen kann, das überlassen wir dem deutschen Chapter. Nicht? Und das deutsche Chapter ist sehr, sehr aktiv. Die haben sehr gekämpft, zum Beispiel um die Informationsfreiheit der Behörden, um die Behandlung von Interessenkonflikten, um schwarze Listen bei Ausschreibungen in den Ländern, in den Kommunen, im Bund. Also viele Dinge dieser Art, die werden in Deutschland sehr stark betrieben von einer sehr, sehr tüchtigen nationalen Sektion, die fantastische Arbeit leistet. Nicht? Aber das ist eben in jedem Land etwas anders. Also in Deutschland machen wir langsam Fortschritte und deswegen sind wir eben auf Platz 14, glaube ich,
oder 13. Oder 14. Ja. Ja, ich denke, dass wir jetzt, mir wird signalisiert, dass wir auch langsam zu Ende kommen müssen, damit die Möglichkeit besteht, jetzt zu der Eröffnung der Ausstellung, die im Foyer zu sehen ist, zu kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Eigen, dass Sie bei uns waren. Und natürlich sollen die Diskussion und auch die Diskussion mit Herrn Lazzarato jetzt nicht abgebrochen werden, sondern bei der Gelegenheit, die jetzt gleich geschaffen und vorgestellt wird, weitergeführt werden. Herzlichen Dank. Ja.